Schönen guten Morgen. Ich möchte hier einen Dank aussprechen an das Deko-Team für all das. Das ist einfach entzückend, oder? Am vergangenen Sonntag hatten wir im Vaterunser mit unserer leiblichen Existenz zu tun. Unser tägliches Brot gib uns heute. Nachdem unsere leibliche Existenz gesichert ist, muss nun unsere seelische Existenz gesichert werden. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Obwohl hier das Wort täglich nicht vorkommt, wie bei der vorherigen Bitte, muss diese Bitte täglich vor Gott gebracht werden. Wir sollen in täglicher Abhängigkeit von Gott leben und ihn als Geber aller guten Gaben anerkennen, sowohl das tägliche Brot als auch die tägliche Vergebung. Hier kann man das Wort Schulden mit Sünden übersetzen. Unsere Sünden hat Jesus am Kreuz getragen. Unsere Sünden hat Jesus auf sich am Kreuz genommen. Sie sind vor Gott nicht mehr existent. Sie sind ausgelöscht. Sie sind ausradiert. Trotzdem sind wir nicht unfehlbar. Wir sind nicht unfehlbar. Trotzdem sündigen wir täglich. Und so dürfen wir täglich mit unseren Schulden vor Gott kommen. Diese Bitte enthält aber eine Voraussetzung. Und die Voraussetzung lautet, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und die genaue Übersetzung im Urtext heißt dort, wie auch wir vergeben haben unseren Schuldigern. Das ist die Vergangenheitsform. Wie auch wir vergeben haben unseren Schuldigern. Vergangenheitsform. Ja, das heißt, der Jünger, der nicht vergeben will und vergeben hat, kann die Vergebung des Vaters nicht erbitten. Ihr seid noch nicht überzeugt, ich versuche das nur einmal. Der Weg der Vergebung lässt sich folgendermaßen nachzeichnen. Gottes Wort trifft mich, es bewegt mich, anderen, die mir schuldig gewesen sind, zu vergeben. Ja, daraufhin bete ich selbst Gott um Vergebung. Das heißt, ich sollte erst dann Gott um Vergebung bitten, nachdem ich anderen, die mir schuldig geworden sind, vergeben habe. Macht das Sinn? Ja? Nun, macht es Sinn, das, was Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 23. Jesus sagt, wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Anders ausgedrückt heißt es, es heißt hier Altar und Opfer. Wir haben hier mit der Anbetung zu tun. Wir haben hier mit dem Gottesdienst zu tun. Es heißt, wenn du zum Gottesdienst gehst und es fällt dir ein, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so verlasse den Gottesdienst, heißt es dort, So lass deine Gabe vor dem Altar liegen und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Das heißt, verlasse den Gottesdienst und versöhne dich mit ihm und dann komm wieder und dann kannst du Gott anbeten. Ich möchte noch betonen, diese Bitte bezieht sich nicht auf die Rechtfertigung durch den Glauben. Diese Bitte bezieht sich nicht auf die Rechtfertigung durch den Glauben. Was heißt denn durch den Glauben gerechtfertigt sein? Das heißt, durch einen Akt Gottes rein geschrieben worden. Das heißt, es ist Gottes Erklärung, dass ich in der Person des Herrn Jesus Christus von allen Sünden reingewaschen bin. Ja, es heißt, die Sünden, die ich jemals begangen habe und die Sünden, die ich jemals begehen werde, sind durch das Werk Jesu Christi alle ausradiert, ausgelöscht, nicht mehr existent. Versteht ihr das? Die Sünden, die ich schon begangen habe und die Sünden, die ich begehen werde, sie sind schon alles ausradiert. Durch das, was Jesus am Kreuz von Golgotha für mich getan hat. Das heißt, dass Gott mir die Gerechtigkeit Jesu zurechnet und mich in ihm als gerecht erklärt. Okay, das war komisch gerade. Das ist das, was wir im Römerbrief in Bibel Neu Entdecken gelernt haben. Römer 3, Vers 28. Dort könnt ihr das nachlesen. Paulus geht das ganz in die Tiefe, was das heißt, Rechtfertigung durch den Glauben. Also, diese Bitte besitzt sich nicht auf die Rechtfertigung durch den Glauben. Sie besitzt sich vielmehr auf die väterliche Vergebung, die zur Aufrechterhaltung der Beziehung mit unserem himmlischen Vater notwendig ist. Versteht ihr das? Ja? Wenn die Gläubigen nicht willens sind, denen zu vergeben, die ihnen Unrecht tun, ja, wie können sie dann erwarten, mit ihrem Vater Gemeinschaft zu haben, der ihnen großzügig ihre eigenen Sünden vergibt? Rhetorische Frage. Da brauchst du nicht antworten. Ich hatte schon in der ersten Predigt über das Vaterunser, Ende Februar, ich hatte schon angedeutet, dass diese Bitte schon viele Schwierigkeiten verursacht hat. Ja, es gibt hier zwei Hauptschwierigkeiten. Einmal ist es die Überzeugung, dass ein Christ es nicht nötig hat, um Vergebung zu bitten. Diese Menschen lassen sich in zwei Gruppen teilen. Ja, die einen meinen, ein Christ muss nicht extra um Vergebung bitten, denn wir seien ja durch Glauben gerechtfertigt worden. In diesem Falle, so argumentieren sie, wenn alle meine Sünden, die ich schon begangen habe und die ich begehen werde, schon ausgelöscht sind, warum soll ich denn noch um Vergebung bitten? Das ist eine logische Frage. Und die anderen sagen, aufgrund ihrer Auffassung über die Heiligung, es sei nicht mehr nötig, um Vergebung zu bitten. Sie vertreten die Position, dass sie nicht länger sündigen, dass sie vollkommen sind. Ja, sie halten sich an die Heiligungslehre, die lehrt, dass die Sünde ausgemerzt ist und dass sie vollkommen und sündlos sind. Für sie wäre es so falsch, um die Vergebung der Sünden zu beten. Sie brauchen es nicht, denn sie machen nichts Falsches. Hier müssen wir natürlich antworten, dass Jesus nicht zu Ungläubigen spricht, sondern er spricht zu seinen Jüngern. Jesus lehrt hier zu beten. Er lehrt seine Jünger zu beten. Er spricht nicht zu Ungläubigen, sondern zu seinen Nachfolgern. Dies ist ein Gebet für Christen. Dies ist ein Gebet für die Kinder Gottes. Darum heißt es, unser Vater im Himmel, Vater unser. Dies ist ein Gebet für die Kinder Gottes. Und Jesus lehrt uns hier eindeutig, dass wir um die Vergebung unserer Sünden beten sollen. Also noch einmal, Jesus redet hier nicht von der Rechtfertigung durch den Glauben. Es geht nicht hier um jemanden, dem es gerade klar geworden ist, dass er Jesus braucht, um gerettet zu werden. Darum geht es hier nicht. Ja, darum geht es hier nicht, sondern es geht hier darum, was Jesus in Johannes 13 angedeutet hat. Johannes 13, wisst ihr, was dort steht? Die Fußwaschung. Die Fußwaschung. Jesus nahm einmal ein Handtuch. Ach, ich habe hier kein Handtuch. Das macht nichts. Jesus nahm einmal an diesem ersten Karfreitag der Geschichte. Jesus stand auf und er nahm ein Handtuch oder einen Lappen und er fing an, die Füße seiner Jünger zu waschen. Einer nach dem anderen. Einer nach dem anderen. Und dann kommt er zu Petrus. Und Petrus sagt, Herr, du wäschst mir die Füße? Und Jesus sagt, das, was ich jetzt tue, das wirst du jetzt noch nicht verstehen. Erst später wirst du es verstehen. Und Petrus sagt, Herr, du kannst mir nicht die Füße waschen. Und Jesus sagt, wenn ich dich nicht wasche, dann hast du keine Gemeinschaft mit mir. Und Petrus sagt, Herr, wenn das so ist, dann nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Und Jesus sagt, wer gebadet ist, der Braut, der hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Er ist ganz rein. Es gibt nur eine Waschung der ganzen Person. Und diese Waschung, das ist unsere Rechtfertigung. Ihr habt nicht verstanden, nur einmal. An dem Tag, an dem ich mich für Jesus Christus entschieden habe, an dem Tag, an dem ich ihm mein Leben übergeben habe, an dem Tag wurde ich reingewaschen von aller Schuld. Ich wurde durch sein Blut reingewaschen. Das ist dieses Bad, was Jesus hier meint. Wer gebadet ist, ja, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden. Wir wurden gebadet in das Blut Jesu Christi. Wir wurden reingemacht durch das Blut Jesu Christi. Aber während wir als Gerechtfertigte durch diese Welt wandeln, werden wir hin und wieder von der Sünde befleckt und verunreinigt. Das trifft auf jeden Christen zu. Obwohl wir um die Vergebung unserer Sünden wissen, brauchen wir immer wieder Vergebung für besondere Sünden und Vergehen. Johannes macht das in seinem Brief sehr deutlich, wo wir sehen, dass ein Christ in seinem Glaubensleben sehr wohl in Sünden fallen kann. Johannes sagt in seinem ersten Brief, Kapitel 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Johannes schreibt ja nicht an Ungläubigen, sondern es ist ein Brief an Gläubige, es ist ein Brief an Christen. Ja, er schreibt ja an Christen und Jesus auch spricht zu seinen Nachfolgern. Ja, es ist nicht jedermanns Gebet, sondern das ist das Gebet der Kinder. Es ist das Gebet derer, die durch den Herrn Jesus Christus Kinder Gottes geworden sind. Es dreht sich hier um die Beziehung des Kindes zum Vater im Himmel. Und in dem Moment, da wir erkennen, dass wir den Vater verletzt haben, ihn betrübt oder gegen ihn gesündigt haben, bekennen wir es und bitten um Vergebung. Und wir sind uns gewiss, dass uns auch vergeben ist. Amen. Was jene betrifft, die meinen, sie seien so geheiligt, dass sie nicht mehr der Vergebung bedürfen, so lernen wir wieder aus dem ersten Brief des Johannes, so lernen wir dort, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Der Mann, der das Dunkel seines eigenen Herzens nicht kennt und nur seinen eigenen Theorien anhängt, hat sich selbst noch nicht wahrhaftig geprüft. Je größer der Heilige, umso größer das Bewusstsein der innen wohnenden Sünde. Je größer der Heilige, umso größer das Bewusstsein der innen wohnenden Sünde. Nun wenden wir uns aber der zweiten großen Schwierigkeit, die in dieser Bitte ist. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben haben unseren Schuldigern. Es gibt Menschen, die sagen, ein Christ sollte dieses Gebet niemals beten, denn das wäre ein Rückfall ins Gesetz. Sie sagen, die Vergebung Gottes sei von unserer Bereitschaft zu vergeben abhängig. Und das, meinen sie, sei Gesetz und nicht Gnade. Macht das Sinn? Sie sagen auch, dass die Worte um Jesu Willen in diesem Gebet nicht vorkommen. Es heißt, dass das Sühneopfer Jesu Christi wird in diesem Gebet nicht einmal erwähnt, meinen sie. Daher kann es kein Gebet für Christen sein. Meine Antwort ist folgende. Je länger ich mich mit diesem Gebet beschäftige, umso mehr erkenne ich die Fülle der Gnade Gottes, die es enthält. Und in der Tat ist die Gnade Gottes, also in der Tat, selbst das Gesetz Gottes ist voller Gnade. Das Gesetz Gottes ist voller Gnade. Bei seiner Auslegung des Gesetzes hat Jesus schon deutlich gemacht, dass das Gesetz, wenn es geistlich verstanden wird, auch voller Gnade Gottes ist. Und dass kein Mensch es verstehen kann, es sei denn, er hat die Gnade Gottes in seinem Herzen. Und vergib uns unsere Schuld. Gott vergib uns unsere Schulden. Seine Vergebung ist ein Zeichen seiner Gnade. Laut dem Gesetz sollte der Sünder ein Tier opfern. um Vergebung zu erlangen. Und Jesus kam, um dieses Gesetz zu erfüllen, indem er sich selbst als Sündopfer am Kreuz gab. Jesus sagt auch, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und sein Gebot ist nichts anderes als die Nächstenliebe. Ja? Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Johannes 15, Vers 12. Ja? Meinen Nächsten zu lieben heißt auch, ihm zu vergeben. Gleich wie Jesus mich geliebt hat und sein Leben als Sündopfer für mich hingegeben hat. Und Paulus sagt, und ich liebe das, Römer 13, Vers 10, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Matthäus 10. So ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Wie kann man sagen, indem ich das tue, was Jesus gesagt hat, ist es nicht mehr Gnade, sondern Gesetz. Aber Paulus sagt hier, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Indem wir das tun, was Jesus uns beauftragt hat, erfüllen wir in einer Art und Weise das Gesetz. Also noch einmal, das Gesetz, wenn es geistlich verstanden wird, ist voller Gnade Gottes. Voller Gnade Gottes. Es ist für mich eine Gnade, meinen Nächsten zu vergeben, so wie Christus mir in seiner großen Gnade, in seiner großen Barmherzigkeit vergeben hat. Für mich ist das eine große Gnade. Ja, meine nächste Antwort in Bezug auf das Sühneopfer Christi lautet, der einzige Weg der Vergebung vor Christus und nach Christus und für alle Zeiten ist das Kreuz Jesu Christi. Das ist das Kreuz Jesu Christi. Das ist Christus, der Gekreuzigte. Diese Tatsache ist auch inhaltlich in dieser Bitte vorhanden. In dieser Bitte und auch sonst überall in der Bibel. Wir müssen lernen, die Schrift zusammenzuhalten und Schrift mit Schrift zu vergleichen und erkennen, dass es Jesus hier einfach um die Beziehung zwischen dem Vater und seinem Kind ging. Darum konnte er zu diesem Zeitpunkt die Lehre von Sühneopfer noch nicht erklären. Jesus sagte seinen Jüngern auch, dass es so viele Dinge gibt, die er ihnen sagen wollte, aber dass sie noch nicht fähig waren, es aufzunehmen. Und dann sagt er, wenn der Heilige Geist kommt, dann wird er euch alles lehren, was ich von meinem Vater empfangen habe. Wie ernst es Jesus mit der Vergebung war, sehen wir an das, was er im Anschluss an das Vaterunser sagt. Denn in den Versen 14 und 15 sagt Jesus, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Das ist absolut und unausweichlich. Ja, an dieser Stelle macht Jesus klar, dass der Neuanfang mit Gott nicht möglich ist ohne Neuanfang mit den Menschen. Ja, Gottes Vergebung wird in fast erschreckend eindeutiger Weise von unserer eigenen Vergebung abhängig gemacht. Der Zugang zu Gottes Vergebung steht euch offen, sagt Jesus. Aber dann erst, wenn ihr das vergeben habt, was euren Nächsten euch angetan habt. Ohne Vergebung der Sünde ist Jüngersein unmöglich. Es ist hier wirklich eine enge Pforte. Eine enge Pforte, durch die wir uns reinmogeln können. Das ist eine enge Pforte. Das ist keinen breiten Weg, sondern das ist eine enge Pforte, die uns dieses Gebet lehrt. Umgekehrt ist es zu sagen, was für ein Glück gewinnt in unserem Leben Raum, wenn wir andere aus ihrer Schuld uns gegenüber entlassen haben und selbst aus aller Schuld gegen Gott entlassen sind. Das ist ein Glück. Glückselig ist der Mensch, sagt David, dessen Übertretungen vergeben sind. Psalm 32. Wir dürfen uns diesbezüglich nicht irreführen lassen. Was wir hier vorfinden, ist auch deutlich in Matthäus 18 im Gleichnis vom Charles Knecht angesprochen, dem sehr viel vergeben wurde, der aber seinem Mitknecht eine geringe Schuld nicht vergeben wollte. Und ich glaube, im Februar haben wir von Lena Schöner eine wunderbare Predigt über dieses Gleichnis gehört. Es soll doch hier deutlich werden, dass meine Vergebungsbereitschaft der Beleg dafür ist, dass mir vergeben wurde. Wenn wir denken, dass uns unsere Sünden vor Gott vergeben sind und uns dann weigern, anderen zu vergeben, dann machen wir einen großen Fehler. Dann ist uns niemals vergeben worden. Wer weiß, dass ihm vergeben wurde, allein durch das vergossene Blut Jesu Christi am Kreuz, ist jemand, der anderen vergeben muss. Er kann nicht anders. Er kann nicht anders. Wenn ich weiß, dass Jesus am Kreuz für mich gegangen ist, er hat alle meine Schulden, alle meine Sünden auf sich genommen. Wenn ich das weiß, wenn ich das begriffen habe, dann kann ich nicht anders, als anderen zu vergeben. Wenn wir Christus wirklich als Retter erfahren haben, sind wir innerlich zerbrochen. Wir sind innerlich zerbrochen und können nicht hart sein und die Vergebung verweigern. Halten wir einem Menschen die Vergebung zurück, dann kann ich nur sagen, wir haben sie selber noch nicht erfahren. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben haben unseren Schuldigen. Zur Ehre Gottes und in aller Demut kann ich sagen, wann auch immer ich mich vor Gott gestellt sehe und dabei erkenne, was mein hochgelobter Herr für mich am Kreuz getan hat, dann bin ich bereit, jedem zu vergeben. Ich kann die Vergebung dann nicht zurückhalten und ich will es auch nicht zurückhalten. Ich will sie auch nicht zurückhalten. Genau das sagt Jesus hier an dieser Stelle. Wir sind also berechtigt, so zu beten. Bete zu Gott und sag zu ihm, Vergib mir, o Gott, wie ich auch anderen vergebe für das, was du für mich getan hast. Alles, worum ich bitte, ist, dass du mir genauso vergibst. Nicht im selben Maß. Nicht im selben Maß. Denn alles, was ich tue, ist unvollkommen. Aber wie du mir vergeben hast, das vergebe ich anderen. Vergib mir, wie ich ihnen vergebe, aufgrund dessen, was das Kreuz Jesu Christi in meinem Herzen ausgerichtet hat. Bei einer echten Vergebung bricht ein Mensch zusammen. Er bricht zusammen, weil er gedenkt an das, was Jesus für ihn getan hat und fühlt sich somit unwürdig, eine solche Gnade empfangen zu haben. Er fühlt sich unwürdig, eine solche Gnade empfangen zu haben. Daraufhin muss er auch was? Vergeben. Wenn wir also diese Bitte im Vaterunser aussprechen, dann ist das gleichzeitig auch ein Prüfstein für uns selbst. Ihr habt nicht verstanden, nur einmal. Wenn ich das Vaterunser bete und diese Bitte ausspreche, dann ist das ein Prüfstein für mich selbst. Es ist ein Prüfstein. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben haben unseren Schuldigen. Das ist ein Prüfstein. Ich prüfe mich selbst, indem ich diese Bitte ausspreche. Unser Gebet ist nicht echt, ist nicht wahrhaftig und es ist vergeblich, wenn in unseren Herzen keine Vergebungsbereitschaft vorhanden ist, keine Vergebungsbereitschaft wohnt. Möge Gott uns gnädig sein, dass wir ehrlich zu uns selbst sind und dass wir niemals diese Bitte im Vaterunser gedankenlos wiederholen, so wie viele es gewohnt sind. Wir kennen das auswendig, wir wiederholen das und irgendwann wird das nur mechanisch. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir kennen das auswendig, wir sprechen das, ohne nachzudenken. Möge Gott uns gnädig sein, dass wir herrlich zu uns selbst sind und dass wir niemals diese Bitte gedankenlos wiederholen. Amen. Amen. Fortsetzung folgt in einer Woche.